ARD.
Als ich groß geworden bin, habe ich mir nicht vorstellen können, dass wir in Europa eines Tages diskutieren würden, welche Waffen, ob es gar europäische Atomwaffen braucht, um einen Kriegsherrn im Kreml abzuschrecken. Doch die neue amerikanische Außenpolitik zwingt uns dazu. Europa nach der Sicherheitskonferenz. Bedingt, abwehrbereit? Das diskutieren wir heute mit dem CDU-Politiker und Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses Armin Laschet, mit der Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff, dem Sicherheitsexperten Christian Mölling und dem Chefredakteur von Politico in Deutschland, Gordon Ripinski. Schön, dass Sie so schnell von der Sicherheitskonferenz aus München hierher geeilt sind. Schönen guten Abend Ihnen zu Hause und willkommen natürlich auch unserem Live-Publikum. Herzlich willkommen. Ja, seit Präsident Trump wieder im Amt ist, fühlt es sich für die Europäer zuweilen so an, als säße er ein Gegner, denn ein Partner im Weißen Haus. Deshalb haben alle in München auf der weltweit größten Sicherheitskonferenz mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs den Atem angehalten. Was denn der aus Washington angereiste Außenminister uns zu sagen hätte?
Hier in Europa entstand die Zivilisation, die der Welt das Rechtssystem, die Universitäten und die wissenschaftliche Revolution gab. Dieser Kontinent brachte das Genie Mozarts und Beethovens hervor, Dantes und Shakespeares, Michelangelos und Da Vincis, der Beatles und der Rolling Stones. Und ich bin heute hier, um deutlich zu machen, Amerika schlägt den Weg für ein neues Jahrhundert des Wohlstands ein. Und wir wollen das nochmal zusammentun mit euch, unseren geschätzten Verbündeten und ältesten Freunden. Mit einem Europa, das die Mittel hat, sich selbst zu verteidigen und den Willen zu überleben. Wir sollten auf das stolz sein, was wir im letzten Jahrhundert zusammen erreicht haben. Aber jetzt müssen wir uns den Möglichkeiten eines neuen Jahrhunderts stellen und sie ergreifen. Denn gestern ist vorbei. Die Zukunft ist unausweichlich und unser gemeinsames Schicksal erwartet uns.
Tja, großer Applaus, Standing Ovations für den amerikanischen Außenminister, Herr Laschet. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat dann gesagt, er habe einen Stoßseufzer der Erleichterung durch den Saal gespürt. Waren Sie auch erleichtert?
Nein, und ich verstehe gar nicht diesen ganzen Hype um diese Rede. Selbst wenn er eine aggressive Rede gehalten hätte, hätte das ja an den Verhältnissen nichts geändert. Jetzt hat er eine etwas freundlich klingendere Rede gehalten. Aber Donald Trump kann nächste Woche wieder irgendetwas verkünden und dann ist die Rede irrelevant. Mhm. Sie war freundlich, sie war zugewandt. Mich hat bei manchen gewundert, wie schnell sie da aufsprangen. Also, dass SPD-Politiker aufspringen, wenn jemand sagt, wir müssen die
Minister in der ersten Reihe sind
die illegale Migration, aber auch in der zweiten und dritten und vierten, da saßen auch ein paar Minister, die illegale Migration bekämpfen und der ganze Klimakult ist falsch und dieses ist falsch. Aber das mischt sich bei ihm amerikanische Innenpolitik und außenpolitische Bemerkungen. Und ich glaube, er ist schon jemand, der auch das transatlantische Bündnis erhalten will. Aber er bringt seine innenpolitischen Themen, die die MAGA-Bewegung in den USA vertritt, hierher. Und das zeigt ja auch gleich, wie es für ihn nach München weiterging. Er reist in die Slowakei und nach Ungarn, weil er da in diesen innenpolitischen Fragen gegen Migration, gegen eine bestimmte Klimapolitik Verbündete vermutet.
Ist das für Sie eine zulässige Wahlkampfeinmischung?
Nein.
Da stehen Wahlen an in Ungarn.
Ja, aber das hat es immer schon gegeben, dass es auch bei Wahlen dann ausländische Staatsbesucher gibt. Wenn sie einem mehr zugewandt sind, machen sie dann Besuch. Es ist okay. Also amerikanische Außenminister und Präsidenten besuchen den, wen sie wollen. Und das hat immer Hintergründe gehabt, auch früher.
Also keine Erleichterung, Herr Mölling?
Nein, ich glaube, da bin ich mit Herrn Laschet komplett überein. Es gibt keinen Grund, wegen dieser Rede beruhigter zu sein. Ja, sie war freundlich, das ist in Ordnung. Aber das würde ja auch bedeuten, dass all das, was an Taten seit Beginn dieses Jahres passiert ist, Grönland, Venezuela, Neuzölle, Iran, dass das alles auf einmal nicht mehr da wäre und zählen würde. Und da muss man sagen, ich glaube, Grönland ist schon etwas gewesen, wo auf beiden Seiten klar geworden ist, hier ändert sich jetzt gerade was. In Europa ist, glaube ich, das Vertrauen in die USA komplett zerbrochen dadurch. Zumindest in diese jetzige Administration, gar nicht in das Land selber vielleicht, aber in die Administration. Vielleicht haben die USA erkannt, dass sie zu weit gegangen sind. Aber auf alle Fälle ist es etwas, was man nicht so einfach wieder kitten kann.
Warum haben denn dann alle so erleichtert geklatscht oder wie haben Sie es wahrgenommen?
Man weiß ja im Moment nicht mehr, was man noch befürchten soll in dem Moment, in dem jemand aus der Trump-Regierung ans Mikrofon tritt. Da gab es ja nun auch schon territoriale Ansprüche von Grönland über Venezuela bis zum Panama-Kanal. Also insofern muss man ja fast sagen, dafür war es moderat und dafür war es im Ton vielleicht noch versöhnlich. Aber ich glaube, dass wir alle so sehr darauf warten, welche Nuancen angeschlagen werden in der Rede eines US-Außenministers, das zeigt eigentlich unser Problem in Europa. Wenn wir diese Souveränität, über die auch in München so viel gesprochen wurde, wenn wir die erreichen wollen, dann müssen wir uns eigentlich auch unabhängig machen von diesen Nuancen, die in diesen Reden angesprochen werden. Und da habe ich das Gefühl, da ist Europa noch nicht. Es gibt diese Analyse, dass Europa stärker werden muss. Aber der Plan, wie das umgesetzt wird, den gab es auch in München nicht.
Was war für Sie die, nicht die Nuancen, sondern die wichtigste Botschaft des Außenministers?
Ich glaube, die wichtigste Botschaft war, wir wollen mit Europa gemeinsam in eine neue Zukunft aufbrechen. Aber es ist ein Europa, wie wir es uns vorstellen und nicht eines, wie ihr es euch vorstellt. Und das war einfach sehr deutlich. Internationale Organisationen, ja, aber nur, wenn sie mit unseren nationalen Interessen übereinstimmen, sonst nicht. Klimakult ist weg, Migration.
Ihr das hat er so genannt, Klimakult.
Klimakult. Mhm. Ihr müsst euch von eurer Vergangenheit befreien. Die angebliche Schuld und Scham, die ihr da auf euch geladen habt, das muss vorbei sein. Das war eindeutig Magersprech. Aber was mich an der Rede eigentlich viel mehr bewegt hat, ist vielleicht etwas, was wir noch nicht angesprochen haben. Ich fand die Rede richtig gut. Gut gemacht. Und ich fand die deswegen auch gefährlich, weil sie etwas bietet, was wir einfach kaum noch erleben im politischen Raum, eine Vision. Sie ist das Versprechen auf eine glorreiche Zukunft. Und das ist ein bisschen etwas, was uns in unseren politischen Debatten abhanden gekommen ist. Wir sind mittlerweile in der Demokratie, als hätten wir keine Zukunft mehr. Wir reden nur noch über das, was verloren gegangen ist, aber nicht mehr über das, was in der Zukunft wartet, wie wir da hinkommen können. Also eben diese großen politischen Visionen. Und genau die hat diese Rede geboten. Und da ist natürlich eine Verführung drin. Lasst euch darauf ein. Jetzt kommt, gebt euch diesen Ruck und gemeinsam werden wir die Welt wieder erobern. Er hat ja ganz viel auch in der Geschichte Anklang an diese alten Eroberungszüge genommen.
Und er hat es, genau, ich würde gerne anknüpfen und noch einen kleinen Ausschnitt zeigen, denn er hat dem Westen, dem christlichen und weißen Westen, muss man dazu sagen, eine Dominanz attestiert.
Deshalb wollen wir nicht, dass unsere Verbündeten von Schuld und Scham gefesselt sind. Wir wollen Verbündete, die stolz auf ihre Kultur und ihr Erbe sind, die verstehen, dass wir Erben derselben großen und edlen Zivilisation sind und die gemeinsam mit uns bereit und fähig sind, sie zu verteidigen.
Dass der Westen seine zivilisatorische Auslöschung verhindern müsse, wie er gesagt hat. Wie finden Sie das?
Das ist zu viel. Das ist genau die Magersprache, vor der der Bundeskanzler in seiner Rede gewarnt hat. Er hat ja gesagt, wir wollen keinen Kulturkampf wie die Magerbewegung. Dass man grundsätzlich über Werte spricht, die Europa prägen, das führt ja jeder im Munde. Aber er begründet meistens nicht, was er damit meint, mit seinen Werten. Und dass dieses Europa natürlich, er hat ja aufgezählt, die Sixtinische Kapelle und den Kölner Dom und die christliche Prägung, das ist ja alles wahr, das sagen wir alle selbst, finde ich viel zu wenig, was uns auch mal zusammengehalten hat. Und dies in eine gute Ausgewogenheit zu bringen, wieder stärker auch Visionen zu haben, über eine Vorstellung, wie sich denn die Welt entwickeln soll, zu sprechen, ohne dass daraus ein Kulturkampf wird. Das ist, glaube ich, die schwierige Frage, vor der wir stehen. Und da übertreibt natürlich die ganze Magerbewegung im Moment.
Wie kam das, Herr Rybinski, Sie haben auch mal eine Zeit lang als Reporter in Washington gearbeitet. War das denn eine Rede für zu Hause oder in Teilen auch für uns? Wie war es?
Beides und auch in Teilen für sich selbst. Das war vor 10 Jahren, als ich in Washington war. Da war er der größte Gegenspieler von Donald Trump. Da hat Trump ihn im Wahlkampf klein gemacht, 2016. Und er hat sich schon enorm verbogen, um sich dann auch anpassen zu können und Teil dieser Regierung zu sein. Aber jetzt muss man, finde ich, auch fair sein. Wir wissen nicht, wo Marco Rubio wirklich steht. Wenn wir uns daran erinnern, in dem Moment, als Zelensky im Weißen Haus diesen großen Konflikt hatte, da saß ja Rubio mit wirklich nach vorne gebogenen Schultern und man konnte ihm quasi ansehen, wie unangenehm ihm das war. Und man weiß ja auch, dass er sich in der Ukraine-Sache ganz anders geäußert hat, früher als heute. Also was will dieser Marco Rubio? Will der eigentlich vielleicht den größten Schaden verhindern in der Trump-Administration? Oder ist er wirklich so biegsam, dass es ihm alles egal ist? Und ich würde die erste Variante zumindest mal nicht völlig ausschließen. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt versucht hat, in dieser Rede auch wirklich zusammenzubinden, das, was Traditionsrepublikaner wollen und das, was auch in diese MAGA-Bewegung passt. Beide eint schwarz und weiß, der Blick auf die Welt. Und es ist schon die Interpretation dessen, wie Rubio antreten würde als möglicher Nachfolger von Donald Trump. Und das auch in einem klaren Kontrast zu seinem Widersacher J.D. Vance vor einem Jahr.
Mhm. Teilen Sie das? Funktioniert das noch so? Der eine, der Ideologe, der J.D. Vance, und der andere noch der vermeintlich gute transatlantische Republikaner?
Ich würde zumindest zustimmen, dass wir nicht genau wissen, wo Rubio steht. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er gestern gequält war bei seiner Rede. Also es war nicht so, als wären das jetzt irgendwie kurze Versatzstücke gewesen, die er einmal sagt, damit es die Homebase sozusagen in den USA auch gehört hat. Sondern er hat sehr viel Zeit darauf verwendet, diese Punkte zu machen, als er über die zivilisatorische Mission gesprochen hat. Die Einzigartigkeit unserer Zivilisation, das hat Zeit in dieser Rede eingenommen. Von daher würde ich schon sagen, ein bisschen mehr steckt da drin als der gequälte Charakter. Aber am Ende des Tages, und das finde ich ganz wichtig, hat die Rede eigentlich bestätigt, was wir schon gewusst haben und sollte eigentlich auch dazu führen, dass die europäischen Regierungen auf Kurs bleiben. Und das ist die Interessen, Divergenzen zwischen Europa und dieser US-Regierung sind gewaltig. Und es ist vollkommen klar, wir müssen auf dem Weg weitergehen, unabhängiger zu werden, uns selber um unsere Sicherheit kümmern zu können. Und es wäre auch besser, wenn wir uns mal um unsere Volkswirtschaften kümmern würden.
Wollen wir heute darüber sprechen und wollen uns jetzt erst noch mal ansehen, wie der Bundeskanzler reagiert hat. Herr Laschet hat es schon angesprochen. Der hat nämlich noch bevor Rubio gesprochen hat, zu Beginn der Sicherheitskonferenz den Ton gesetzt. Und er bezog sich dabei auf die sehr umstrittene Rede des Vizepräsidenten J.D. Vance vom vergangenen Jahr auf der Sicherheitskonferenz. Der hatte damals den sehr konsternierten Deutschen im Publikum vorgeworfen, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken, denn es gäbe eine Brandmauer gegen die AfD in Deutschland, die da nicht hingehöre. Und so hat der Bundeskanzler darauf geantwortet.
Der Kulturkampf der MAGA-Bewegung in den USA ist nicht unserer. Die Freiheit des Wortes endet hier bei uns, wenn sich dieses Wort gegen Menschenwürde und Grundgesetz wendet. Und wir glauben nicht an Zölle und Protektionismus. Und an Klimaabkommen und Weltgesundheitsorganisation halten wir fest.
Was löst das wohl bei den Amerikanern aus?
Naja, also erstmal muss man sagen, Friedrich Merz hat ja sehr lange mit sich gekämpft, wo er sich eigentlich positionieren möchte gegenüber Donald Trump. Er ist eigentlich sehr transatlantisch. Er hat über Jahre die Atlantikbrücke geführt. Er hat für ein amerikanisches Unternehmen gearbeitet. Er war zig Male dort und fühlt sich dem Land verbunden. Und hat trotzdem natürlich im Wahlkampf sehr, sehr klar sich auch gegen Trump positioniert. Nur um dann als Bundeskanzler wieder zu versuchen, derjenige zu sein, der Europäer, die dann von Trump auch angerufen werden. Und daraus ist dann mehr oder weniger zufällig so eine Art Halbdistanz entstanden, die gar nicht so schlecht ist als Position. Nur, das hat sich alles geändert in dem Moment, in dem die Grönland-Debatte hochkam. Da hat sich bei Merz die Haltung gegenüber Trump geändert. Und da hat er verloren den Glauben daran, dass man vielleicht doch noch konstruktiv zusammenarbeiten kann. Und diese Rede, die wir da gerade gesehen haben, ist die Antwort darauf. Mhm. Das ist eine klare Abgrenzung gewesen, ein Tick mehr, als man es hätte machen können und müssen. Er hat sich ja auch zum Beispiel mit Gavin Newsom getroffen, mit dem potenziellen, einem der potenziellen Bewerber für die Demokraten, was ich ehrlich gesagt für die eine Umdrehung zu viel halten würde.
Weil er sich damit zu sehr absetzt?
Ja, weil er sich am Ende macht er das,
da
was,
sieht man ihn. Ja.
Ne, am Ende macht er das, was er dann auch der amerikanischen Seite vorwirft. Man trifft sich mit einem, er ist kein Oppositioneller, er ist ein Governor, aber trotzdem mit der anderen Seite.
Und der übrigens den Europäern, glaube ich, angeraten hat, sich Knieschützer zuzulegen, damit sie sich nicht so in den Staub werfen.
vor Donald Trump. Also es ist ein extremer Gegner Donald Trumps.
Ja, er ist vor allem der sichtbarste Gegner. Also ich glaube nicht, dass er Präsident wird, aber er ist der sichtbarste Gegner. Wenn es einen Frontrunner geben soll, jetzt schon so früh im Spiel, dann ist er es. Und ich glaube, dass er da in der Symbolik einen Tick zu weit gedreht hat. Er steht ja vor einer Reise nach Washington. Da bin ich mal gespannt, wie er da dann jetzt empfangen wird. Es gibt dann ja verschiedenste kleine Treffen auch in so einer Münchner Sicherheitskonferenz. Eins der größeren kleinen Treffen ist ein Abendessen, das sogenannte McCain-Dinner, benannt nach dem ehemaligen Senator. Da waren dann auf einmal sehr, sehr wenig Amerikaner. Und das sollte eigentlich das Forum sein, in dem sich die deutsche und die amerikanische Seite austauscht. Also der kriegt das schon auch zurück. Er muss sich schon auch immer, der Merz, der immer den Moment mag und dann auch gern mal draufhaut, der kriegt es dann in den Hinterzimmern auch zurück. Und deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob er da so erfolgreich war.
Geht der Herr Merz da ein bisschen zu weit? Er soll ja auch, während Rubio geredet hat, sich im Hinterzimmern mit Start-ups, Defense-Verteidigungs-Start-ups, getroffen haben. Ist das zu viel Absetzen?
Nein. Also als erstes ist er einer der Regierungschefs, der überhaupt nur einen Zugang zum amerikanischen Präsidenten hat, der von ihm ernst genommen wird. Präsident Macron hat das zum Beispiel nicht mehr und viele kleinere erst recht nicht.
Also ist auch richtig, dass er sich mit Gavin Newsom trifft.
Ja, erstmal dieser eine, der hat den Draht. So, wenn ich den Draht habe, treffe ich aber auch einen Gouverneur. Ich meine, es ist nicht irgendein Oppositionspolitiker. Wenn die Amerikaner AfD-Politiker treffen am Rande der Sicherheitskonferenz und weil die nicht drinnen sind, sogar noch rausgehen, um die zu treffen, dann finde ich, es ist völlig normal, dass man den Gouverneur eines großen Staates Kalifornien trifft.
Aber wenn Sie das gleichsetzen, Herr Laschet, dann sehen Sie das Problem.
Nein, ja, aber deshalb müssen wir dieses Selbstbewusstsein haben, auch ein deutscher Kanzler, der sagt, ich treffe den, den ich da treffe.
Aber da dürfen Sie nicht mehr kritisieren, wenn die Amerikaner dann die AfD treffen.
Ich kritisiere das politisch, weil ich es inhaltlich für falsch halte. Und ich erkläre auch, dass diese Frage der Schuld und der Scham, und das soll immer einen Schlussstrich ziehen, dass wir das für falsch halten. Aber dass man Oppositionspolitiker trifft, finde ich, muss man dosiert machen, als Regierungschef immer. Aber dieses ganze Münchner Format, da trifft man so viele Leute, mit denen man 0,0 übereinstimmt. Aber das ist ja gerade der Reiz, dass man da sich trifft. Und das Programm, also während die Konferenz läuft, sind wahrscheinlich 200 Nebenprogramme in irgendwelchen Räumen, wo bilateral Treffen sind. Deshalb, glaube ich, war es auch kein Affront gegen Rubio. Die halbe Bundesregierung saß im Saal und das ist in Ordnung.
Ist das in Ordnung, Herr Mann?
Ja, er ist der Kanzler. Wenn der amerikanische Präsident im Raum gewesen wäre, wäre das sozusagen auf der formalen Ebene korrekt gewesen. Von daher finde ich das auch völlig in Ordnung. Also es wäre eher, glaube ich, ihm negativ vielleicht sogar interpretiert worden, dass er bei der Rede eines Außenministers da wäre, dann hätte er bei dem nächsten Außenminister vielleicht auch da sein müssen. Also man kommt da so ein bisschen auch in das diplomatisch Protokollhafte rein, wo man sagen muss, das ist dann vielleicht einfach gar nicht notwendig. Man gibt dem dann auch zu viel Aufmerksamkeit. Mhm. Zumal er dann möglicherweise hätte auch quasi man auf ihn geschaut hätte, wie reagiert er denn jetzt auf die Passagen, die vielleicht eine direkte Retourkutsche sind auf das, was Merz am Tag vorher eben gesagt hat. Also es ist auch eine Dynamik, der man sich dann auch entziehen darf, glaube ich. Das hilft ja dann sozusagen in der politischen Wirkung, nicht in der medialen, aber in der politischen Wirkung nicht wirklich weiter.
Also Sie schätzen die Dosierung auch richtig ein, ähnlich wie hier Herr Rypinski. Also dass er, wenn Rubio sich hinstellt und sagt, ich erwarte Gefolgschaft, auch ideologische Gefolgschaft, und wir hören einen deutschen Bundeskanzler, der sich schon aber deutlich abgrenzt.
Ja, das hat er ja vorher gemacht. Das war ja richtig. Und er konnte darauf jetzt nicht nochmal antworten. Das ist, glaube ich, auch nicht notwendig, das zu machen. Die Rede von Rubio steht für sich. Er hat darin seine Version klar gemacht. Ich glaube, man konnte daran sehr klar erkennen, dass es schon jetzt eine Spannung gibt. Also und das abzuleiten, was in den USA gerade passiert, aus sozusagen unserer Historie der Aufklärung und dann aber gleichzeitig die Meinungsfreiheit in den USA massiv zu beschneiden, Minderheiten zu verfolgen, alles das, was gerade passiert, und sagen, nee, das ist keine europäische, die Kontinuität zwischen dem Europäischen und dem Transatlantischen in der kulturellen Dimension, die gibt es hier nicht. Und der Zivilisationsbegriff, der da genutzt worden ist, das ist nicht der gleiche. Das ist eher ein Versuch der Verwischung und, glaube ich, spielt eher dann auf die Idee einer weißchristlichen geprägten Ideologie im Grunde genommen.
Das weiß ich nicht, das finde ich jetzt übertrieben. Aber ich will noch mal sagen, die Punkte, die er da anspricht, man muss ja aus dieser langen Rede, 80% würden wir auch sagen, ist Konsens. Also wenn er, ja, ich jedenfalls.
Ich das an.
Also wenn er die europäischen Errungenschaften beschreibt, wenn er beschreibt, wie kulturell die USA mit Europa verbunden sind, wenn er daran erinnert, dass ja fast alle in den USA Einwanderer aus Europa sind, wenn er die Aufklärung erwähnt, wenn er alles, was europäische Errungenschaft ist, erwähnt, bin ich bei dem Punkt bei ihm. Jetzt kommen die Magerpunkte, die ich eben am Anfang angesprochen habe, die er da überspitzt. Und wenn wir ehrlich sind, ist bei einigen dieser Punkte genau auch die Bundesregierung im Moment in der Korrektur der letzten 10 Jahre. Er nennt es Klimakult. Wir sagen, wir brauchen eine neue Wettbewerbsfähigkeit, wir müssen das neu arrondieren in Europa. Und der Green Deal von Frau von der Leyen war vielleicht zu viel. Deshalb gibt es jetzt einen Gipfel in all den Biesen, der wieder mehr über Wettbewerbsfähigkeit spricht. Also man beginnt, Themen, die vor 10 Jahren ganz groß waren, zu korrigieren. Zweites Thema, Migration. Friedrich Merz, viele andere, auch die SPD, auch die Grünen zum Teil, sprechen heute über anders über Migration als 2015. Das Fatale bei ihm ist, bei uns wird diese Migrationsdebatte, insbesondere von der Rechten, anti-islamisch geführt und quasi mit diesem Überfremdungsgedanken immer eingeführt und Umvolkung und all diesen Dingen.
Bei Rubio aber auch.
Ja, aber Moment mal, die Migration in den USA ist aber vor allem eine aus Lateinamerika, die im Moment diese radikalen Maßnahmen zu spüren haben. Und alle, die da Einwanderer sind, sind in der Vorstellung Rubio, Frau Deidler, sind in der Vorstellung Rubio alle katholisch. Die Migranten, gegen die die Eisbewegung auf den Straßen vorgeht, sind Menschen aus Mexiko, aus Lateinamerika. Da sind keine Muslime dabei.
Das stimmt nicht. Sie gehen auch gegen Muslime
ja,
vor.
Auch, aber in der auch, Menge.
Aber entschuldigen Sie bitte.
Darf ich Ihren Dissens sagen?
Danke. Er hat auch sehr deutlich für eine ganze Reihe von Staaten, muslimischen Staaten, Einreiseverbote verhängt für deren Einwohner. Das haben wir schon in seiner ersten Amtszeit gehabt. Das hat er dieses Mal gleich wieder gemacht. Seine Eisbeamten gehen gegen alle Migranten vor. Völlig unabhängig davon, ob sie aus Lateinamerika oder aus muslimisch geprägten Ländern kommen. Und da gibt es auch genügend Beispiele. Und genau das, was Sie für die rechte Rechtsextreme bei uns in Deutschland gerade anmerken, dass die Migration führen mit dem Blick auf Umvolkung, Entfremdung oder eben Auslöschung der Kultur. Genau das kam in dieser Rede vor. Und es hat gewaltigen Raum eingenommen. Genau so hat er die christliche Zivilisation eingeführt. Und es war selbstverständlich eine Weiße. Denn so kam ja der Zusammenhang mit der Migration überhaupt zustande. Von daher, mein Dissens wäre ganz klar. Ich würde sagen, 70% dieser Rede würde ich in Bausch und Bogen zurückweisen. Mit den restlichen 30% kann ich was anfangen, weil es klar macht, wo wir in Europa hin müssen. Und ich würde auch noch den einen Punkt, ich würde doch auch sehr hoffen, dass wir über Klimakult hier überhaupt nicht nachdenken, sondern dass wir darüber nachdenken, wie wir eine Klimapolitik betreiben können, die uns auch technologisch und damit wirtschaftlich in eine ganz neue
das
Generation
klar,
bringt.
Aber
darin geht es nicht um Lockerung, sondern es geht darum, es
wir diskutieren es aber doch heute anders als vor 5 Jahren.
Hoffentlich.
Auf jeden Fall hat diese Rede eine Lektion, zumindest in den Europäern, in den europäischen Köpfen bestärkt. Die ist auch in dieser Sicherheitskonferenz immer wieder genannt worden, wobei sie sowieso schon seit Jahren immer wieder genannt wird, nämlich Europa muss stärker werden, Europa muss zusammenstehen. Und da ist es, Herr Rybinski, von ganz besonderer Bedeutung, wie die beiden größten Volkswirtschaften in Europa zueinander stehen. Und ich würde Ihnen gerne ein Bild zeigen vom Donnerstag, vom inoffiziellen Gipfel in Belgien, Bilder, die fast schon nach, wie soll ich sagen, bemühter Zweisamkeit aussahen. Oder wie dürfen wir verstehen, dass Friedrich Merz und Emmanuel Macron sich so ein bisschen zwanghaft an den Händen halten, demonstrativ für die Kameras?
Also Kohl und Mitterrand sind es jedenfalls nicht.
Nee, ich glaube, das kann man nicht
vergleichen. Das kann man, glaube ich, klar sagen. für mich ist es eher, also wenn ich das ganze Verhältnis mir angucke, nicht optisch, aber wenn ich das ganze Verhältnis mir angucke, erinnert es mich sehr an das Verhältnis zwischen Scholz und Macron. Am Ende ist es so, dass Merz einen guten Antrittsbesuch hatte, die Geste, die er gut kann, beherrscht hat und in Paris umgesetzt hat und die Idee davon hatte, über das deutsch-französische Verhältnis die europäische Position und Achse zu stärken. So. Und dann hat er angefangen, sich mit den Dossiers zu befassen und festgestellt, es wird kompliziert. Und wir sind bei der Münchner Sicherheitskonferenz haarscharf daran vorbeigeschrappt, dass offiziell dieses große neue Rüstungsprojekt FCAS beerdigt wird. Genau in dem Moment, in dem das Symbol eigentlich ein ganz anderes sein soll, nämlich das von europäischer Stärke. Also da geht es einfach darum, das Kampfflugzeug der Zukunft zu entwickeln, auf einer deutsch-französischen Zusammenarbeit basierend. Und das
ist
funktioniert
das gescheitert?
Nicht.
Kann man das jetzt beerdigen?
Das wird weiter verhandelt und weiter geredet. Und in irgendeiner Form sicherlich wird es etwas geben. Aber das große französische Unternehmen, was da beteiligt ist, ist da einfach zu stark und zu egoistisch. Sehr vereinfacht gesagt. So, aber dahinter steht eben die Frage, ob wir in Europa Rüstung auch gemeinschaftlich hinkriegen, ob die Achse, die deutsch-französische, funktioniert und ob darüber eine europäische Stärke funktioniert. Und das ist einfach nicht der Fall. Mhm. Und deswegen ist es eine Show, die immer wieder neu inszeniert wird. Und das hat Scholz auch versucht, nur mit weniger, rhetorischen Fähigkeiten.
Bevor Sie antworten, bevor Sie antworten, einen kleinen O-Ton mitgeben, nämlich von Friedrich Merz, wie er darüber geredet hat, als er noch nicht Bundeskanzler war, über das schlechte deutsch-französische Verhältnis. Bitte schön.
Das deutsch-französische Verhältnis ist leider seit einigen Jahren wirklich nicht in einem guten Zustand. Es gibt mittlerweile Sprachlosigkeit zwischen Deutschland und Frankreich. Ohne Deutschland und Frankreich und ohne eine gute Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Ländern gibt es keinen Fortschritt in Europa. Und deswegen kann ich nur für uns sagen, wir werden das anders machen. Wir werden das wieder besser machen.
Sprachst als Oppositionsführer 2024 und merkt jetzt an eigenem Leib,
wie schwierig das ist. Nein, er merkt gar nichts. Er macht es jetzt exakt so. Also dieser Vergleich, Herr Repinski, sonst sind wir in vielem einig, teile ich 0,0. Scholz hat nie überhaupt ein Gefühl und eine Empathie für das deutsch-französische Verhältnis gehabt. Er hat sehr auf Präsident Biden gesetzt. Er hat sich bei jeder Frage mit Biden rückgekoppelt. Und wenn Sie im Élysée heute mal nachfragen, also in Frankreich, wird das jeder so bestätigen. Friedrich Merz hat eine ganz andere Herangehensweise an die Beziehung zu Frankreich, so wie er das da gerade beschrieben hat. Ich finde, er ist da viel mehr in der Tradition von Helmut Kohl. Und auch in dieser Zeit, Kohl-Mitterrand oder Merkel-Macron oder was auch immer an Verhältnissen da war, selbst Giscard Schmidt, gab es Unterschiede. Und die gibt es auch jetzt. Frankreich betont im Moment in diesen Reformbemühungen mehr die Frage europäischer Verschuldung. Deutschland betont mehr die Wettbewerbsfähigkeit. Aber den Teil der Wettbewerbsfähigkeit teilt auch Macron. Dieser Gipfel in all den Biesen in dieser Woche war ein guter Gipfel. Man hat sich auf vieles verständigt, was jetzt im März umgesetzt werden soll, damit Europa handlungsfähiger wird. Und das geht überhaupt nur, wenn Deutschland und Frankreich da zusammenstehen.
Ich
prophezei Ihnen, es wird so kommen.
Einen Punkt, wenn ich darf. Ja, alle wollen, dass Deutschland und Frankreich wirtschaftlich wieder stärker werden. Aber Sie wissen, den Streit um das Mercosur-Abkommen maßgeblich auch von Macron und von der französischen Seite verhindert, dass dieses Abkommen in Kraft tritt. Und einen Punkt möchte ich Ihnen zustehen. Natürlich versuchen Sie es und aufrichtig, aber das Problem ist, dass das zwei Länder sind, die beide massiv in der Krise stecken. Und dadurch sind sie nicht so beweglich, wie sie es sein müssten. Wenn Sie mit Giscard und mit Helmut Schmidt und mit Helmut Kohl und Mitterrand kommen, das waren andere Zeiten, da haben beide wirtschaftlichen Motoren funktioniert. Und jetzt gibt es in Paris und in Berlin eine andere Deutung davon, was passieren muss, dass es besser wird. Und ja, das ist ein Problem.
Stimmt. Aber wenn Sie den Fall Mercosur jetzt nehmen, das ist doch ein Beispiel, wo Frankreich Nein gestimmt hat im Europäischen Rat, wissend, dass am Ende eine Mehrheit da ist. Das ist das alte Prinzip. In der Weimarer Republik war das die Bayerische Volkspartei. Die tickerte dann nach Berlin, ablehnen, wenn Zustimmung gesichert.
Aber egal, ob es eine Strategie hieß oder nicht, Herr Laschet, es ist ja auffällig.
Aber es gibt einen Dissens. Frankreich ist viel mehr von Landwirtschaft geprägt,
so.
Immer schon.
Aber wir reden über Mercosur, wir reden über FCAS, über das Kampfstadt-Projekt.
Das ist ein ganz kompliziertes Projekt.
So, und wir reden über die Eurobonds. Und es gibt so viele andere Punkte. Wieso kommen diese beiden Länder so schwer zusammen? Woran liegt das eigentlich?
Na, zum einen hat Herr Repinski natürlich völlig recht, dass beide Länder sozusagen in der Krise stecken oder sehr zu kämpfen haben. Deutschland hat im Gegensatz zu Frankreich über die Schuldenaufnahme aber plötzlich mehr Spielraum. Und das sehen wir auch. Also Deutschland verspricht nicht nur, sondern Deutschland hat tatsächlich eben auch vieles getan. Und das verstärkt, glaube ich, noch mal den Frust auf deutscher Seite. Und wenn man sich den Unterschied mal anschauen will zwischen dem heutigen Duo Merz-Macron und beispielsweise dann eben Mitterrand und Kohl, dann war Kohl jemand, der immer gesagt hat, es gibt ein übergeordnetes Interesse. Und das übergeordnete Interesse ist, dass der europäische Motor funktionieren muss. Und dafür muss ich Abstriche von meinen nationalen Interessen machen. Das heißt, ich bin bereit, Frankreich das zu geben, was sie brauchen, damit sie jetzt zustimmen können.
Das sehen Sie bei Merz nicht.
Wird das die Lösung bei FCAS sein? Dann wäre ich aber überrascht. Also das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben mittlerweile eine Situation, wo beide Länder kaum noch in der Lage zu sein scheinen nachzugeben, mit dem Blick auf dieses übergeordnete europäische Interesse.
Sollen wir denn den Gipfel im März mal abwarten?
Bitte
wenn Sie
einmal
sehen,
den Sicherheitsexperten
das erkannt haben.
Herr Mölling, könnte Deutschland FCAS noch retten?
Wenn man auf Frankreich so weit zugehen würde. Aber Moment, ich glaube, man muss hier einen ganz klaren Unterschied machen. Es geht nicht Hier ist nicht mehr der französische Staat im Spiel, sondern weil der französische Präsident so schwach ist, weil er innenpolitisch so geschwächt ist, hat die französische Industrie, insbesondere hier der Flugzeughersteller, gesagt, wir setzen schon auf die nächste Regierung. Und wir wissen gleichzeitig, dass die nächste Regierung, genauso wie die vorherige Regierung, ein französisches Flugzeug bezahlen muss. Das ist quasi, wenn Sie wollen, in die französische Verfassung geschrieben. Mhm. Das heißt, die haben im Grunde genommen eine Cashmaschine. Und der französische Staat muss sich sehr stark nach der Industrie, nach der eigenen Industrie richten. Das ist jetzt sozusagen die Zwangslage, in die man reinkommt. Merz kommt im Grunde genommen quasi zu spät mit seiner jetzigen Amtszeit. Das hätte er unter Scholz schon nach vorne getrieben werden müssen, als Macron noch handlungsfähig war. Jetzt ist er das nicht mehr und jetzt stehen wir da und wir werden das wahrscheinlich, entweder es stirbt auf der Landstraße oder aber es tuckert halt vor sich hin und wir werden entweder daraus aussteigen. Manchmal ist es vielleicht besser, das zu machen, denn wir verlieren Geschwindigkeit jetzt gerade. Eins muss man aber sagen, es war nie ein europäisches Projekt. Es war bewusst erstmal ein deutsch-französisches Projekt, wo man sagte, wenn es erfolgreich ist, dann können wir es quasi skalieren. Aber europäische Projekte, vor allem in der Größe, sind selten sehr erfolgreich gewesen in der Vergangenheit. Wenn wir das jetzt nicht bekommen, dann müssen wir das wahrscheinlich entweder national oder aber sehr schnell mit anderen machen. Mhm. Es geht gar nicht ums Flugzeug, sondern es geht um die ganze digitale Technologie, die da eigentlich hinterhängt, die wir so schnell wie möglich brauchen.
Vielleicht noch einen Gedanken dazu. Das größere Problem, was wir darin erleben, in genau diesem Fall, dass nämlich die Unternehmen schon auf die nächste Präsidentschaft setzen und Macron auf den letzten Metern seiner Präsidentschaft ist, im Grunde genommen keine Regierungsmehrheit mehr hinter sich hat und es geht nur noch darum geht, ob Rassemblement National rankommt oder nicht. Das zeigt eigentlich, dass die Idee von der deutsch-französischen Achse, genau wie alle traditionellen Formen von Koalitionen in Europa, nicht mehr verlässlich funktionieren. Und deswegen ist es auch so schwer, eine neue europäische Idee zu entwickeln. Es gibt das E3-Format jetzt, das dann mit Großbritannien im Moment. Im Moment funktioniert mit Macron und mit Starmer, der genauso wackelt, und mit Merz. Aber ob das in einem Jahr noch funktioniert, weiß keiner. Und deswegen orientiert sich natürlich auch an Friedrich Merz schon um, in Richtung Italien beispielsweise, in Richtung Giorgia Meloni, die verlässlicher ist, als man es erwartet. Aber auch das wird wieder nur eine Momentaufnahme sein. Das heißt, es gibt gar nicht mehr die Achse, die Europa zusammenhält. Und das ist ein Grundproblem, in dem sich die europäische Politik im Moment befindet. Und deswegen gibt es auch keine klare Antwort darauf, was europäische Souveränität gibt und wie dieser Kontinent wirklich gemeinsam Lösungen finden soll.
Und deswegen ist auch so schwierig, und wir reden heute über Verteidigung, wie die in Zukunft gestrickt werden soll. Herr Mölling, nach den Zahlen zumindest des Reports der Münchner Sicherheitskonferenz gibt es einen immensen Unterschied zwischen den Kampfsystemen, die die Amerikaner haben und den die Europäer haben. Die Amerikaner haben, glaube ich, 30 und 150 verschiedene Waffensysteme gibt es in Europa. Wie soll man denn da eine gemeinsame Verteidigungsindustrie, wie auch immer geartet, hinbekommen?
Ja, also die Zahlen sind ein bisschen schwierig, weil sie setzen im Grunde genommen eine kleine Artilleriekanone gleich mit einem Kriegsschiff und zählen das alles als System. Aber ich will jetzt gar nicht sozusagen in Fachdebatte reingehen.
Die Relation stimmt.
Das Problem ist da. Das sind aber auch Zählweisen der Vergangenheit. Unser Problem, das wir zum jetzigen Zeitpunkt haben, das muss man ganz klar sagen, werden wir nicht im ersten Schritt über Kooperation lösen. Wir haben seit 2022 das Problem, dass wir mit einer Höllengeschwindigkeit aufrüsten müssen. Und die Nationalstaaten haben damit schon angefangen, weil sie alle, oder zumindest diejenigen, die ein massives Bedrohungsgefühl haben, wie die Polen zum Beispiel, gesagt haben, wir warten nicht, bis wir irgendwie fertig sind. Wir kaufen sogar Panzer aus Südkorea, weil wir nicht genug im Arsenal haben. Das heißt, wir haben zurzeit erstmal eine Optimierung oder sozusagen alles mit Blick auf die Zeitachse. Das bedeutet nicht, dass man für die Zeit danach, es wird eine zweite Phase von Rüstung geben, nicht jetzt schon überlegen muss, wie organisiere ich danach Rüstung eigentlich besser. Wir sollten jetzt die Zeit nutzen, aber jetzt uns zu überfordern und zu sagen, wir müssten jetzt auch noch die Anzahl der Systeme runterbringen, während wir so viele andere Probleme haben, würde ich sagen, das ist nicht unser größtes Problem, das wir zum jetzigen Zeitpunkt in den nächsten 3 Jahren haben. Unser größeres Problem ist, das, was jetzt angelaufen ist an Rüstung, so schnell wie möglich auf den Hof zu bekommen, möglicherweise auch diesen, man kann ihn als falsch bezeichnen, aber diesen Weg erstmal weitergehen. Und wir haben ein zweites, viel größeres Problem, nämlich Personal. Wir brauchen im Verteidigungsbereich mehr Personal und wir brauchen in vielen anderen nicht-militärischen Bereichen entweder das Personal oder zumindest die Aufmerksamkeit der Menschen, dass es hier um ihre Sicherheit geht.
Es gibt nicht nur Fragen der konventionellen Abschreckung. Wir wollen heute Abend auch über die Fragen der nuklearen Abschreckung sprechen. Eine Frage, über die wir uns eigentlich keine Gedanken machen mussten bisher, weil die Amerikaner ihre Atomwaffen in Deutschland stationieren und wir sind Teil, also einer nuklearen Teilhabe, im Rahmen einer nuklearen Teilhabe, so heißt das richtig. Und Friedrich Merz hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wie der Spiegel schrieb, ein politisches Bömmchen gezündet, weil er in seiner Rede nämlich gesagt hat, dass er mit Emmanuel Macron vertrauliche Gespräche zu einer gemeinsamen europäischen Nuklearstrategie angefangen habe. Bevor wir darüber reden, schauen wir uns mal an, wie nukleare Teilhabe derzeit, wie nuklearer Schutz derzeit aussieht.
Europa verlässt sich bei der nuklearen Abschreckung weitgehend auf die USA, die als einziger Staat neben Russland über eine große Menge Atomwaffen verfügen. Mit Trumps zweiter Amtszeit sinkt jedoch das Vertrauen in die Verlässlichkeit des transatlantischen Partners und damit auch die Glaubwürdigkeit der Abschreckung. In Europa wird deswegen ein eigener nuklearer Schutzschirm diskutiert.
Wir müssen auch in der nuklearen Abschreckung in Europa einfach gemeinsam stärker werden.
Bislang verfügen nur zwei europäische Staaten über eigene Atomwaffen, Großbritannien und Frankreich. In Belgien, Niederlande, Italien, Türkei und Deutschland lagern Atomwaffen, die die USA über die nukleare Teilhabe bereitstellen. Die sind aber nur mit Zustimmung des US-Präsidenten einsetzbar. Wie könnte eine europäische nukleare Abschreckung aussehen? Zur Münchner Sicherheitskonferenz haben Wissenschaftler 5 Szenarien erarbeitet. Szenario 1: Atomwaffen für einzelne Staaten. Szenario 2: Eine gemeinsame europäische Nuklearabschreckung. Szenario 3: Fokus auf konventionelle Abschreckung. Szenario 4: Bekräftigung der nuklearen Teilhabe an den Atomwaffen der USA. Szenario 5: Stärkung der Rolle Großbritanniens und Frankreichs in der europäischen nuklearen Abschreckung. Präsident Macron bekräftigt den letzten Punkt auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir haben einen strategischen Dialog geführt, selbstverständlich mit Bundeskanzler Merz, aber auch mit einigen anderen europäischen Staats- und Regierungschefs. Ich denke, dieser Dialog ist an sich schon wichtig. Aber er ist auch deshalb wichtig, weil er die nukleare Abschreckung in einen ganzheitlichen Verteidigungs- und Sicherheitsansatz einbettet.
Of defense and security.
Herr Laschet, 6 Jahre lang hat Macron den Deutschen das angeboten. Und 6 Jahre lang haben wir es nicht angenommen. Jetzt sagt Merz, wir wollen vielleicht drüber reden. Tut sich da wirklich was?
Erstens ist das falsch. Er hat nichts angeboten und wir haben es auch nicht abgelehnt. Sondern die Diskussion ist immer wieder mal aufgeflammt und das Thema ist so kompliziert, dass man das nicht so einfach beantworten kann. Ja, jetzt machen wir die Atomwaffe europäisch oder mit den Franzosen zusammen. Die Frage ist, wer am Ende die Entscheidungen fällt. Und da hat Macron immer logischerweise aus der französischen Innenpolitik heraus die Vorstellung, nur der französische Präsident und niemand anders. Er wird nicht dem deutschen Bundeskanzler eine Mitentscheidung geben bei dieser atomaren Bewaffnung. Und ich finde, das ist jetzt bei allem, was wir jetzt europäisch lösen müssen. Sie haben eben die Probleme beschrieben, warum es innenpolitisch so ist. Das ist ja nur eine Problembeschreibung gewesen. Wir müssen ja aber trotzdem jetzt was hinkriegen. Wissend, dass es überall so schwierig ist. Da ist die Atomfrage nicht die prioritäre. Der Außenminister hat heute gesagt, der Deutsche, ich glaube, die Welt krankt im Moment nicht daran, dass wir zu wenig Atomwaffen hätten. Und das bringt es mal auf den Punkt. Ich meine, wir reden inzwischen. Als ich jünger war, haben wir gelernt, wir wollen nur friedliche Nutzung der Kernenergie, wir sind aber gegen militärische Nutzung. Jetzt höre ich Joschka Fischer, friedliche Nutzung der Kernenergie wollen wir nicht in Deutschland, aber wir diskutieren ernsthaft darüber, in welcher Form sich Deutschland an militärischer Nutzung von Kernenergie beteiligt.
Ja, ist die Welt, Kanzler, der das jetzt
nein, und mein will. Kanzler und unser aller Kanzler hat das viel differenzierter formuliert. Er hat gesagt, er ist mit Macron auch über diese Fragen im Gespräch. Das finde ich richtig, dass man kein Thema tabuisiert. Aber dass wir jetzt als erstes darüber diskutieren müssen, wie wir eine deutsche Beteiligung an einer Atomwaffe hinkriegen, glaube ich, ist weder für den Kanzler noch für mich noch für sonst jemanden die Priorität.
Also warum spricht Friedrich Merz Emmanuel Macron in dieser Sache an, wenn er es nicht ernst meinte?
Also er meint es ernst. Erstmal sind wir ja unter einem nuklearen Schutzschirm.
Das
ist ja nicht so, dass jetzt
niemand
was
in Zweifel. Das muss
völlig
dazu sagen.
Genau, aber das heißt eben auch, wir reden jetzt nicht über eine völlig neue Dimension von Schutzschirm, den es gar nicht gibt, sondern es geht eigentlich darum, ob wir ihn europäisch organisieren oder nicht. So, und da wäre ich jetzt bei dem Punkt zu sagen, wir können ja nicht bei der Analyse bleiben von europäischer Souveränität, wenn wir bei jeder Umsetzung sofort sagen, nein, das ist ist jetzt nicht der Moment zu diskutieren. Und die Frage, ob sich so etwas unabhängig auch von der US-Seite, die sich strukturell von Europa wegbewegt, auch unabhängig von Donald Trump, organisieren können in einem Kontinent, wo das Wort Souveränität das Wort des Jahres zu werden scheint, das ist doch absolut legitim. So, ich bin völlig bei Ihnen, wie kompliziert es ist und dass es am Ende auch immer der französische Präsident sein wird, der entscheidet. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, wie man zumindest etwas abfedern kann. Beispielsweise über die Frage, wo stationiert wird. Ne? Wir haben auf der amerikanischen Seite auch die Stationierung in Deutschland. Das ist eine Form von Partizipation, auch wenn auch dort in Washington entschieden wird. So etwas Ähnliches könnte man natürlich mit Paris auch entwickeln. Über London haben wir noch nicht gesprochen. Ist auch etwas weniger relevant als Paris, aber es gibt Möglichkeiten. Und ich finde, erwachsen werden von Europa bedeutet, dass wir die Debatte ehrlich und offen führen.
Genau, und es gibt natürlich diese Modellversuche, die wir gesehen haben, die Wissenschaftler ja durchaus untersuchen. Herr Mölling, Sie sind Sicherheitsexperte. Was ist denn, wenn man sich diese Varianten anschaut, die wahrscheinlichste, die realistischste Variante? Ist es dieser, wir gehen alle unter einen europäischen Nuklearschirm, ja, oder die Franzosen und die Briten behalten ihr Arsenal und wir packen einfach ganz viel deutsches Geld dazu, damit das vergrößert wird?
Also, fangen wir vielleicht erstmal vorne beim Schirm an. Das klingt so ein bisschen, als ob man im Kaufladen reingeht und man tauscht den alten Regenschirm gegen den neuen. Wir sprechen auch vom Aufspannen dieses Schirms. Diese sogenannten Schirme oder diese Optionen, die sind alle sehr unterschiedlich, auch sozusagen in der Stärke des Regens, die sie abhalten können. Das muss man, glaube ich, da total mit einflechten. Der Auslöser ist, dass der jetzige Schirm, dass wir nicht mehr wissen, ob der überhaupt noch aufgeht. Und ich glaube, soweit müssen wir klar sagen, es gibt eine große Dringlichkeit, diese Frage zu diskutieren. Und dann ist die Frage, wenn ich es europäisch organisieren will, dann brauche ich aus meiner Sicht nicht als erstes die Bombe, sondern ich muss als erstes überlegen, was will ich denn eigentlich erreichen damit? Ansonsten wird das eine
Abschreckung oder nicht?
Ja, aber wen will ich abschrecken und wen will ich nicht erschrecken? Mhm. Das müsste ich gerade im nuklearen Geschäft sehr klar und sehr vorsichtig erklären, was ich da machen will, weil ich errege sofort große Aufmerksamkeit mit dem, was ich da mache. Und ich werde auf dem Weg dorthin auch getestet werden von allen anderen Staaten, gerade denjenigen, denen ich hier die Abschreckung erklären will. Also wenn wir sozusagen in Richtung Russland gehen, dann werden die alles daran setzen, eine Veränderung der Verhältnisse und einer europäischen Souveränität in diesem Bereich, gerade der Nuklearwaffen, zu verhindern. Letzter und wichtigster Punkt ist, das letzte Szenario, das die Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, ist das der konventionelle, dass man verzichtet auf das Nukleare. Das ist ein bisschen insofern eine hybride Option, wenn man es so rum sagen will. Wir müssen ohnehin konventionell aufrüsten. Mhm. Und wir tun uns einen großen Gefallen damit, das in erheblichem Maße zu tun, weil das bedeutet, dass die nukleare Frage damit in den Hintergrund geschoben werden kann. Der große qualitative Unterschied der Amerikaner ist, dass sie neben der nuklearen Fähigkeit vor allen Dingen viel konventionell können. Das heißt, die brauchen unheimlich lange oder können sich lange der Frage entziehen, müssten wir tatsächlich auf den roten Knopf drücken. Und das ist ja die Frage, die wir gerade als erstes stellen. Mhm. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, wenn, dann müssen wir erstmal einen Plan haben, was wir hier überhaupt machen wollen. Und der wird umso wichtiger, wenn die Amerikaner entweder ganz oder teilweise ihre Verbindlichkeiten uns gegenüber im militärischen Bereich zurückziehen und wir uns selber immer mehr nicht mehr sicher sind, dass die Amerikaner tatsächlich nuklear überhaupt noch da sind.
Mhm. Sollten wir uns der Debatte stellen? Auch wenn alle noch beteuern, die Amerikaner gehen gar nicht weg.
Ja, und die Debatte ist ja auch längst da. Also ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht mehr, sollten wir uns der Debatte stellen, denn sie passiert ja längst. Und ich glaube schon, dass man auch ein bisschen deutlicher kann man schon über diese Option reden. Und die Option, eine europäische Atomwaffe zu haben, eine europäische Nuklearwaffe, die ist absolut unrealistisch. Und sie ist auch nicht etwas, was in irgendeiner Weise politisch vorteilhaft
Warum
für uns wäre.
Warum ist die unrealistisch?
Unrealistisch ist sie nicht nur, weil wir dabei einiges an rechtlichen Voraussetzungen erstmal aus dem Weg zu räumen hätten. Wir sind durch die 2+4-Verträge, wir sind durch den NPT-Vertrag, sind wir gebunden. Wir haben
also
zugesichert,
Deutschland hat zugesichert, dass sie keine Atomwaffen besitzen
dürfen. Und nicht über sie verfügen wird, sie nicht besitzen wird, sie nicht einsetzen wird.
Keine
All
eigene.
Das. Keine Ganz
eigene.
Genau, keine eigene. Ja. Ganz genau, das ist das eine. Das könnte man sicherlich noch irgendwie hinbekommen, damit einhergehen würde eine Destabilisierung, insbesondere im Verhältnis zu Russland, aber nicht nur, sondern gleichzeitig würde damit auch das Ende des Nuklearnichtverbreitungsvertrages einsetzen und dann würden wir eine unkontrollierte Proliferation haben. Das heißt, Verbreitung von Nuklearwaffen. Wir würden neue Nuklearmächte haben und das nun wieder ist etwas, was man in Europa natürlich nicht will.
Aber was ist die Alternative?
Die Alternative ist, dass wir, ich meine, ich sage das jetzt als Friedens- und Konfliktforscher, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, aber die Alternative ist tatsächlich die, dass wir die europäische Komponente
der nuklearen Abschreckung innerhalb der NATO stärken. Also sozusagen, wir gehen in die strategischen Diskurse mit Großbritannien, mit Frankreich rein, stärken hier, wir können uns beteiligen an der nuklearen Abschreckung, die durch Frankreich und durch Großbritannien stattfinden kann. Aber wir bewahren, soweit es geht, natürlich auch den Nuklearschirm, den die USA hoffentlich in den meisten Fällen, solange wir ähnlich gelagerte Interessen haben, noch aufspannen werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Komponente, um die kommen wir überhaupt nicht rum, das ist das Ziel in Europa, wir müssen uns konventionell tatsächlich so ausstatten, dass wir in der Lage sind, dass es gar nicht dazu kommt. Aber diese, also ich will das noch einmal sagen, diese europäische Nuklearbombe, das ist ein Strohmann. Ja, das funktioniert nicht, das wissen wir. Wir
sozusagen keine Einigung darüber haben, wer am Ende, also ne, die Frage der Souveränität ist vielleicht drin.
Mal abgesehen von der Zeit, bis man soweit wäre.
Aber ich bin noch mal dankbar, dass Sie das wirklich noch mal, wir reden da so leichtfertig drüber hinweg, dass Sie das noch mal beschrieben haben. Wir halten die regelbasierte Ordnung hoch. Wir haben einen Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet, dass wir nie Atomwaffen nutzen werden. Und sagen jetzt, ja, gucken wir mal, machen wir dann vielleicht doch irgendwie, wir müssen da in das Spiel. Es gibt Wege, da, und darüber sprechen Macron und Merz. Aber das muss man sehr behutsam machen, das muss man unter, Sie haben es beschrieben, unter Anerkennung des internationalen Rechts machen. Das muss man machen, dass nicht noch 30 andere Staaten dann auch sagen, okay, wenn die Deutschen raus sind, dann sind wir auch raus. Also das hat so viele Konsequenzen, dass ich mir wünschen würde, dass wir uns auf viele, wir haben ja FKs gerade gesprochen, viele realistischere Dinge konzentrieren, als jetzt gleich über die Atombombe.
Aber wir sind ja, wir stellen das ja nicht aus dem luftleeren Raum. Wir haben eine Bedrohung aus Russland und wir haben Amerikaner, die immer wieder mal sagen, wir wissen nicht, wie lange...
Die haben den Atomschirm bis zur Minute nicht in Frage gestellt.
Und ich möchte nur einmal so stellvertretend für Zuschauer, denen wir jetzt gezeigt haben, dass Frankreich 300 Atomsprengköpfe hat und Russland 5000. Wie kann man denn sicher gehen, dass wir da eine große Abschreckungskraft haben, wenn die Amerikaner wackeln?
Es geht ja nicht um das Aufwiegen der Anzahl der Atomsprengköpfe. Die Amerikaner haben auch ganz viele.
Reicht eine zur Abschreckung.
Na, das vielleicht nicht so
ganz. Ja, aber was diskutieren wir?
Stimmt,
hier?
Es geht nicht, also die Zahlen helfen uns nicht weiter, sondern es geht erstmal darum, selbst wenn wir nur eine haben, glaubt der Gegenüber eigentlich, dass ich das damit irgendwas mache?
So ist es.
Also traue ich Friedrich Merz zu oder Macron zu, dass er das nutzt? Und dann kommt irgendwann die Frage, okay, was ist eigentlich der Schaden, den der verursachen oder die sie verursachen könnte damit? Ist das so ein gravierender Schaden, dass ich wirklich das, was ich eigentlich erreichen will militärisch, damit noch durchkriege? Oder muss ich selbst das in Frage stellen? Da gibt's dann daraus leiten sich dann die Zahlen ab, also wie viele Atomsprengköpfe man haben will, ob man sozusagen wirklich flächendeckend oder ob man sagt, ich habe ein paar sehr wertvolle Ziele, die ich angreifen würde in dem Augenblick. Aber der Kernpunkt ist, Abschreckung funktioniert im Kopf. Hat der andere, hat er Angst vor mir? Lässt er sich vor mir erschrecken? Das steckt
das
ja in dem Wort
Problem
mit drin.
Das ist das Problem mit der amerikanischen Abschreckung.
Genau.
Das ist genau das Problem. Es geht nicht darum, dass die natürlich unheimlich viele Nuklearwaffen haben und die uns dann schützen sollen. Es geht darum, werden sie auch zu unserem Schutz einsetzen? Und da würde ich schon sagen, das ist das Problem momentan, das wir haben, dass wir nicht mehr glauben, dass die Amerikaner unter allen Umständen tatsächlich ihren Schirm für uns aufgespannt lassen oder ihn dich doch mal wegziehen und wir ganz blöde im Regen stehen. Deswegen würde ich schon sagen, über eine stärkende europäische Komponente muss man diskutieren.
Und um eins vielleicht noch mal zu sagen, der Satz, der so oft gesagt wird aktuell, auch von Friedrich Merz, wir wollen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen. Dieser Satz ist der Satz, der am meisten auf Nuklearwaffen zutrifft. Also das ist ein Szenario, über das wir im Grunde genommen diskutieren, damit es nie passiert. Das heißt, wir brauchen das Gefühl, dass man stark genug ist, damit man eben nicht zum Opfer von Angriffen werden kann, die tatsächlich so eine verheerende Wirkung hätten. Und vielleicht, um noch eine Komponente reinzubringen, die wirklich ganz wichtig ist und die es auch kompliziert macht, Teil eines nuklearen Schutzschirms zu sein, ist unglaublich teuer. So, und jetzt haben wir die Situation, und deswegen ist es auch für Macron und auch für Starmer so attraktiv, das zu teilen, weil beide Länder sind pleite und würden sich, glaube ich, darüber freuen, wenn viele von den Milliarden, die da ausgegeben werden für die Instandhaltung und Wartung dieser Waffen, wenn das geteilt wird. Und dann stellt sich natürlich auf der anderen Seite wieder die Frage, lohnt sich das, wenn am Ende im Élysée oder eben in Großbritannien, im Élysée, sagen wir mal, bleiben wir bei dem Beispiel, die Entscheidung getroffen wird. Und das macht es auch so komplex.
Ja. Und wir haben ja auch in einem Jahr Wahlen in Frankreich und wissen nicht, ob die rechtsextrem drankommen, die immer gesagt haben, das sei eine nationale Sache.
Aber aus dem Risiko kommen wir nicht raus, das muss man einfach sagen. Aus dem Risiko kommen wir nicht raus. Das ist in Großbritannien auch so und in Washington ist es auch so. Und deswegen, da muss man, glaube ich, sich lösen von und sagen, wie kann man es am logischsten aufstellen, soweit es geht, unabhängig von den Regierungen und so am meisten minimierend die Risiken, die dann eben passieren.
Aber ja.
Also vielleicht ein Punkt. Ich gebe Ihnen bei allem recht, was Sie sagen. Es ist trotzdem, also warum haben wir die Debatte jetzt? Weil es halt eine Art von, wie soll man, Verlust- oder Entzugsdebatte ist. Ne? Aus einer, wie soll man, militärisch-strategischen Sicht heraus ist die Fähigkeit des Konventionellen, ich will das nur noch mal unterstreichen, so viel wichtiger, die Fähigkeit sozusagen den Gegner lange im Grunde genommen ausschalten zu können, bevor er überhaupt an unsere Grenzen kommt. Das ist im Grunde genommen das, worauf wir zurzeit den Fokus legen müssen. Das andere ist wirklich eine psychologische Dimension. Die ist nicht klein zu reden, aber es ist eine ganz andere Dimension, um die es hier gerade geht, die Art und Weise, wie wir uns militärisch im konventionellen Bereich aufstellen, erstmal nicht so stark beeinflussen wird. Wir können, wenn Sie es umgekehrt sagen wollen, als Deutsche sehr viel mehr im konventionellen Bereich machen, bevor wir eigentlich über die Frage der Atombombe für uns und unsere Verantwortung reden müssen. Das können wir getrost in einer Arbeitsteilung sozusagen konventionell nuklear mit Franzosen und anderen eigentlich versuchen zu regeln.
Herr Laschet, was lernen wir daraus? Wir sind noch nicht so weit und wir müssen auch noch nicht so weit sein, aber nach einer Umfrage der Körperstiftung wollen 3/4 der Deutschen finden das richtig, dass wir da in Gespräche gehen mit Franzosen und Briten. Ist es gut, dass die Debatte da ist, weil sich da im Bewusstsein was ändert, dass es vielleicht nötig wird?
Wenn sich Bewusstsein verändert im Hinblick auf europäische Souveränität und auf Verteidigungsbereitschaft, ist das immer gut. Ich finde nur solche Schwarz-Weiß-Debatten und ja, so leichtfertig.
Es ist doch nicht schwarz-weiß.
Ja, doch, es ist schwarz-weiß, weil wir. Nein, aber es wird ja öffentlich schwarz-weiß diskutiert. Man muss doch jetzt nicht. Also, ich teile das, was Sie gerade beschrieben haben. Man muss doch jetzt nicht über die allerletzte, komplizierteste Frage, die mit all den Dingen hier verbunden ist, die wir gerade erwähnt haben, eine öffentliche Debatte führen, wenn wir bei den anderen Dingen erst mal vorankommen
müssen. Dann hätte es der Kanzler nicht ansprechen
dürfen. Der Kanzler hat angesprochen, dass er im Gespräch ist. Er hat nicht eine 60-minütige Rede über die Atombombe gehalten.
Er hat neue Abschreckung.
Bitte?
Neue Abschreckung.
Ja, aber
das macht er ja nicht so nebenbei. Das hat er sich
Frau Mioska, der Kanzler hat aber 60 Minuten, schätze ich mal, oder 50 Minuten geredet. Er hat viele Schwerpunkte gesetzt, was jetzt ansteht, in den nächsten Wochen, wo wir noch gar nicht so weit sind, dass wir diese Souveränität haben. Wir haben bei der Verteidigung das 5%-Ziel der NATO beschlossen. Deutschland ist da vorangegangen. Wir haben jetzt das große Thema Wettbewerbsfähigkeit. Wir können die ganzen Debatten alle vergessen, wenn die europäische Wirtschaft nicht in dem weltweiten Maßstab stärker wird. Das umzusetzen war das Ziel des Gipfels in Alden Wiesen am Donnerstag. Dazu wird es einen Europäischen Rat geben im März. Der Draghi-Report hat 350 Seiten, die dringend der Umsetzung bedürfen. Und deshalb, mit Verlaub, finde ich die Debatte, ob wir jetzt eine Atombombe kriegen, nicht die Hauptfrage.
Also Sie würden nicht sagen, dass er als bewusst Kanzlers gesetzt hat, dieses Signal.
Nein, er hat gesagt, natürlich, wenn es öffentlich diskutiert wird und ein früherer Außenminister die Atombombe fordert, kann ein Kanzler darauf reagieren. Und er hat gesagt, er ist in Gesprächen mit Frankreich, weil kein Thema tabu sein darf, wenn man europäische Souveränität will. Aber das ist nicht die Frage, die jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten zur Entscheidung ansteht.
Aber er hat das schon in der Rede ein bisschen anders geframed. Da war es irgendwie deutlich. Und was folgt daraus? Es folgt daraus auch, dass wir jetzt dieses Gespräch suchen. Das war schon ein bisschen mehr als, es ist nichts ausgeschlossen. Und es war schon, würde ich sagen, in seiner Rede hat er das mehr.
Ich glaube, das ist der Schwerpunkt seiner Arbeit in den nächsten Wochen und Monaten.
Ich hoffe nicht. Thema zu arbeiten. Ich hoffe nicht, aber ich will nur sagen, aber in der Rede hat es so geklungen. Das bin ja nicht ich gewesen, die Rede gehalten hat, sondern er.
Der hat eine Rede über technologische Zuständigkeit, er hat über diesen Kulturkampf gesprochen, er hat über die Meinungsfreiheit, er hat über zig Dinge, die jetzt im Moment anstehen, gesprochen und hat auch eine Bemerkung zu diesen Gesprächen gemacht.
Aber Herr Laschet, wenn man als deutscher Kanzler darüber spricht, dass man mit Großbritannien und Frankreich den strategischen Dialog über Nuklearwaffen suchen wird, dann ist das nichts, was in der Einkaufsliste unter 25 Punkten drin ist, sondern dann will man damit schon etwa Aufmerksamkeit erregen. Denn wenn ein deutscher Kanzler darüber spricht, dass er sich nuklear engagieren will, dann ist das eine Besonderheit.
Gesagt, dass er sich nuklear
er hat gesagt, er will den strategischen Dialog mit Frankreich.
Ja, das ist aber was anderes, als ob wir uns selbst da engagieren.
Entschuldigung, dann habe ich den Begriff engagieren vielleicht falsch gewählt, aber Sie wissen, was ich meine.
Das ist ja schon. Klar. Das liegt auf dem Tisch, ja, das Thema. Genau. Aber es ist nicht eines der brennendsten Themen der nächsten Wochen und Monate, wo wir vor ganz großen Herausforderungen stehen, wie Europa überhaupt zu dieser Souveränität und Handlungsfähigkeit kommt.
Aber wir dürfen auch nicht den Fehler zu machen, jetzt immer weiter über Souveränität zu reden. Und wenn wir dann anfangen, es zu operationalisieren, was das bedeutet, dann jedes Mal sagen, nee, das ist jetzt nicht die Debatte, über die wir sprechen müssen. Aber ich meine nur, wenn wir über europäische Souveränität sprechen, Sie haben völlig recht mit dem wirtschaftlichen Thema, das ist ein absoluter Kern, keine Frage. Aber wenn wir es sicherheitspolitisch diskutieren, ist es eine sehr schmerzhafte Diskussion. Mhm. Weil wir uns lösen müssen davon, dass wir sagen, am Ende machen es doch die Amerikaner. Und dann ist man bei so einer Frage. Das ist eine Komponente dieser Frage. Und wenn wir da sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, das kriegen wir nicht gelöst, dann steckt dahinter ein, vielleicht machen es doch die Amerikaner, vielleicht geht es doch so, wie wir es bisher gemacht haben. Und dann müssen wir so ehrlich sein und uns nicht in München hinstellen oder der Bundeskanzler sich nicht hinstellen und von europäischer Souveränität zu reden. Dann muss man es auch durchbuchstabieren.
Verstehen Sie den Spagat? Je intensiver wir jetzt darüber diskutieren würden, was er nicht gemacht hat, sondern er hat es erwähnt, je mehr wirkt es ja auf die USA, dass wir jetzt von uns aus schon auf den Schirm verzichten. Also ich würde sagen, solange er da ist und auch nicht in Frage gestellt wird, sollten wir alles tun, damit, das ist ein schwieriges Unterfangen, damit zu arbeiten, aber andere Optionen durchaus im Kopf haben. Wenn wir jetzt jeden Tag darüber diskutieren, wie machen wir es denn ohne Amerikaner, beschleunigen wir einen Prozess, der vielleicht in der Republikanischen Partei beispielsweise, im Kongress, noch gar nicht so weit ist, wie manche Äußerungen von Trump das vermuten lassen könnte.
Ist es nicht klug, Herr Mölling, das parallel zu machen?
Ja, es ist quasi sogar eine Aufgabe, eine Verantwortung des Bundeskanzlers. In seiner Verantwortung liegt der Schutz dieses Staates. Und von daher muss er das im Grunde genommen mitbedenken, denn der andere Präsident, der auf der anderen Seite, der andere Staatschef, also Donald Trump, für den stellt sich schon die Frage, würde der eine amerikanische Großstadt für Warschau riskieren? Das ist eine klassische Frage, die man in diesen nuklearen Diskussionen hat. Das treibt es auf die Spitze, aber es geht um die Frage, sind die Amerikaner bereit, tatsächlich dann noch zu kommen und das Risiko einzugehen? Das wussten wir nie hundertprozentig, aber ich wette, dass zurzeit alle eher denken so, na wahrscheinlich eher nicht, weil die Antwort wird sein, na was haben wir denn eigentlich in Wirklichkeit mit denen zu tun? Und weil im Abschreckungsbereich allein das in Frage stellen und das nicht mehr klar sagen, ja natürlich ist das so, wenn das durchkommt, und das tut es zurzeit gerade, ne, dann haben wir die Situation, dass man sagen muss, der Schirm wackelt. Denn dann sind umso weniger die Russen beeindruckt von dem, was da kommt. Und sagen, naja, vielleicht könnten wir es ja mal riskieren. Es steigt sozusagen die Temperatur im nuklearen Bereich. Und das ist natürlich insgesamt eine schlechte Situation. Aber wir müssen damit umgehen. Wir haben es nicht ausgelöst. Und letzter Punkt dazu. Das ist in München, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, sehr deutlich geworden. Es gibt zurzeit man nennt es immer den Sprechpunkt, ne, wenn Leute sich sozusagen mit so einer Markierung aufgeschrieben haben, was zurzeit aus vielen Gesprächen rausgekommen ist, insbesondere von Kollegen aus der NATO, war, wir sollten die Amerikaner nicht aus der Tür raustreiben. Man kann natürlich auch sagen, sorry, aber die haben den Küchentisch schon verlassen, den Schlüssel auf den Tisch gelegt und die sind eigentlich schon auf der Weg raus. Denn mindestens im konventionellen Bereich haben sie ganz klar gesagt, ab 27 übernehmt ihr 50% der Fähigkeiten. Wir auf alle Fälle ziehen das, was wir noch anbieten, weitestgehend zurück aus der ganzen Geschichte.
Schauen Sie also der Bundesregierung da eine offene Debatte zu? Wenn wir einerseits hören, ach, das ist doch gar kein Thema, und andererseits entscheidet sich, muss ich zumindest annehmen, ein Bundeskanzler bewusst sowas in so einer prominenten Rede anzusprechen.
Wenn der Bundeskanzler das in einer so prominenten Rede anspricht, gehe ich davon aus, dass er vorbereitet ist, diese Debatte zu führen. Mhm. Ob er sich dann hinterher oder seine Partei sich das hinterher traut, werden wir noch erleben.
Wir haben heute den Anfang gemacht. Es tut mir leid, dass, auch wenn Sie so gucken, dass Sie noch antworten möchten.
Aber wir werden sehen, dass der Bundeskanzler in den nächsten Monaten an anderen Themen arbeitet als
okay.
an diesem.
Okay, wir haben aber heute mal versucht, es ein bisschen besser zu verstehen und geben jetzt Flugs zu den Tagesthemen. Julia Niharika, ihr schließt an bei der Münchner Sicherheitskonferenz.
Genau, auch wir fragen, was bleibt nach dieser Sicherheitskonferenz und welche Konsequenzen ziehen die Europäer daraus? Außerdem geht es bei uns um den Vorstoß der SPD zu einem Social-Media-Verbot für Jugendliche in Deutschland. Ja, das und mehr gleich bei uns in den Tagesthemen.
Danke, Julia Niharika. Ich habe ganz herzlich zu danken der Runde für die angeregte Diskussion, Ihnen fürs Interesse und Ihnen zu Hause natürlich auch. Auf Wiedersehen.